Wir sind live bei uns im Gym & Gym Studio. Heute bei uns der Stefan Frey. Er ist CEO von Atacera Programmatic Advertising.
Decode the Bus.
Ich empfinde die Herausforderung für den Publisher als deutlich grösser als vorher. Während er sich früher, also in klassischer Display-Werbung, mit dem 20-Minuten-Verkäufer bei zum Mittagessen einen Deal abgemacht hat, ist das jetzt einfach nicht mehr notwendig. Oder? Ich habe jetzt Raum, mir Gedanken zu machen. Und die letzten 5,5 Jahre bin ich einfach gerannt. Oder? Mhm. Und das ist mein Erfolgsrezept. Aber das ist nicht das gescheitste Rezept, das man machen kann, wenn man einfach rennt. Ich habe meinen Weg echt durch den 1-zu-1-Kontakt gesucht. Oder? Und habe die komplette PR-Schiene ignoriert. Und das ist eigentlich ein Fehler.
Decode the Bus.
Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit einem Mann, der etwas versteht, wo bei den meisten ein grosses Fragezeichen aufblitzt. Da bei mir ist der Stefan Frey, Gründer und CEO von Atacera, Programmatic Advertising. Heute will ich herausfinden, ob Programmatic einfach ein Luftschloss ist, das kompliziert klingt, oder hält es wirklich das, was es verspricht? Stefan, schön dürfen wir heute zusammen schwätzen.
Ciao Fabio, freue mich.
Ich habe mir im Vorfeld von dem Gespräch überlegt, was soll ich für eine Einstiegsfrage stellen. Aber plötzlich bin ich darauf gekommen, dass ich dir vielleicht gar keine Frage stellen muss, weil du bist ein Mensch, der eigentlich immer etwas zu erzählen hat. Der Ruf eilt dir eigentlich voraus. Darum, Stefan, sag mal etwas über dich.
Ja, gut, ich habe bis jetzt nicht gewusst, dass mir der Ruf voraus eilt. Aber ich bestätige ihn schon ein bisschen. Ich habe ein grosses Maul amigs. Ich bin der Stefan, ich bin ein Mediakind durch und durch. Ich habe meine Lehre in einer Mediaagentur gemacht und bei dieser Branche eigentlich immer treu geblieben. Und ich habe sie immer noch sehr, sehr, sehr gerne. Ich arbeite sehr gerne in der Medienbranche. Ich habe vor 5,5 Jahren mittlerweile die Atacera gegründet. Und ja, wir behaupten mit Stolz, eine der ersten Programmatic Advertising Dienstleister zu sein in der Schweiz. Und ja, das wäre so ein bisschen zu mir, würde ich sagen.
Okay. Du hast vor 5 Jahren gegründet. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, das ist eine Diskussion, eine Frage, die sehr abhängig ist, wie sich die Branche entwickelt. Weil das ist tatsächlich eine Branche, die sehr, sehr im Wandel ist und sehr, sehr schnell geht. Und ich kann es so gar nicht genau sagen. Wir wollen weiterhin im Bereich Programmatic Advertising bleiben. Wir wollen die Nische ausfüllen, wir wollen die Speerspitze sein, haben wir mal intern definiert, das wird auch ein bisschen belächelt intern. Aber eigentlich, wenn wir im Schweizer Markt die Besten sind, was Programmatic Advertising anbelangt, und haben aber nicht den Anspruch, eine Agenturgrösse zu erreichen, sondern wir wollen das erreichen.
Mhm. Also ihr habt wirklich den Anspruch, die Besten zu sein in Programmatic, die Speerspitze zu sein, klingt wirklich nice, gute Ambitionen. Aber jetzt müssen wir wirklich mal über das Wort reden. Programmatic.
Ja.
Alle reden davon und niemand versteht es wirklich. Das müsste doch eigentlich ein Vorteil sein für dein Businessmodell, oder?
Ja, es ist ein Vor- und ein Nachteil. Aber tatsächlich, und du hast eine schöne Einleitung wo du das Wort Luftschloss ins Maul genommen hast. Mhm. Und das muss sich die Programmatic Advertising Branche schon auch ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass sie da grosse Luftschlösser gebaut haben. Und es ist sehr stark in meinem Interesse, dass die Luftschlösser abgebaut werden und dass die Leute anfangen zu verstehen, was Programmatic Advertising ist. Darum würde ich einfach schnell ausholen. Es ist eigentlich kein Luftschloss. Man muss es einfach abbrechen auf die relevanten Themen im Bereich Programmatic Advertising. Und das wäre zum einen ganz einfach ein simpler Einkauf von Werbeplätzen. Also man hat einfach eine Geschwindigkeit reingebracht, die früher halt nicht möglich ist. Und das ist der ganz, ganz, ganz grosse Vorteil. Und nachher ist das ganz grosse Luftschloss-Thema Daten hinzugekommen, wo ich glaube, dass das die Leute sehr stark verwirrt. Dabei hat das eigentlich gar nichts mit der Gründung von Programmatic Advertising zu tun. Daten hat es vorher schon gegeben, man hat es auch Behavioral Targeting genannt. Und nachher sind die ersten Programmatic-Pioniere gekommen und haben dann natürlich die Luftschlösser aufgebaut, die wir jetzt alle wieder ein bisschen runterbrechen müssen. Aber eigentlich geht es darum, schnellen Einkauf, schnelle Abstellung von nicht performanten Platzierungen. Es geht nicht darum, schnell Werbung rauszuhauen, es geht darum, schnell Werbung wieder abzuschalten. Es geht darum, dass es für Publisher einen grösseren Konkurrenzkampf gibt mit dem Programmatic Advertising, weil Bild.de plötzlich in den Konkurrenzkampf steht. so einer Schweizer Plattform. Ja, und es geht darum, dass man die Instrumente von Programmatic Advertising dann einfach so einsetzt, dass man die Ziele erreicht.
Mhm. Du hast jetzt recht viele Sachen gesagt, Wörter auch genannt, wo, wenn jetzt jemand das hört, der nicht aus dem Digital Advertising Space kommt, vielleicht nicht ganz versteht oder vielleicht ein bisschen eine Vorstellung hat, was das genau könnte sein. Ich glaube, da müssen wir mal noch ein bisschen aufschlüsseln. Also, was ganz genau ist Programmatic? Also, was für Werbemittel platziert man durch Programmatic auf was für Plattformen?
Gut, ja. Schlussendlich ist Programmatic Advertising, also wir haben den Zugang zu Plattformen, wie 20 Minuten Zugang zum Tagesanzeiger. Wir können auf NZZ Werbung machen, wir können auf Bild.de Werbung machen, wir können aber auch Fragmutti.de Werbung machen. Also du hast eine riesen Range an Plattformen, wo du über die Technologie Programmatic Advertising kannst erreichen. Und was du dort machst, sind vor allem die klassischen Werbeformeln, die Rectangle, also wenn du auf eine 20-Minuten-App runterscrollst, dann kommt dir immer ein Rectangle entgegen. Oder wenn du auf 20 Minuten, sofern du keinen Adblocker installiert hast natürlich, wenn du dort auf die Homepage gehst, dann hast du auf der rechten Seite ein Half-Page-Ad oder ein Sidebar-Ad. Oder wenn du Videoinhalt konsumieren willst, dann siehst du ein Pre-Roll. Das sind alles Werbeformen, die können über Programmatic Advertising platziert werden, müssen aber nicht. Sie können dann auch einfach direkt von 20 Minuten beispielsweise deplatziert werden.
Und so wie du das jetzt eigentlich gesagt hast, sag jetzt mal, ein klassischer Online-Marketer versteht eigentlich unter dem Display-Advertising. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Display-Advertising, so wie man es früher gekannt hat, und Programmatic-Advertising?
Der Weg, wie das Ad platziert wird, ist der Unterschied. Während es sich früher, also in klassischer Display-Werbung, mit dem 20-Minuten-Verkäufer bei zum Mittagessen einen Deal abgemacht habe, ist das jetzt einfach nicht mehr notwendig. Oder? Also ich gehe immer noch mit ihm zum Mittagessen, aber ich brauche für meine Werbeauslieferung viel weniger Kontakt mit dem direkten Publisher. Außerdem habe ich nicht mehr die Versprechen, die wir früher gemacht haben. Oder? Früher ist man angegangen und gesagt, hey, ich hätte gerne für 20'000 Stutz 100'000 Impressions. Und dann ist ein Vertrag entstanden und das ist dann auch so ausgeführt worden. Jetzt lasse ich einfach mal auf 20 Minuten laufen, schaue, wie sich der Wert entwickelt und stelle ab oder pushe es. Und das ist eigentlich der ganz grosse Unterschied. Ich kann jederzeit in meine Kampagne eingreifen, währenddessen ich das nicht kann, wenn ich Verträge abmache, klassische Display-Buchungen.
Okay. Wenn man das jetzt sehr vereinfacht sagt, kann man eigentlich schon fast sagen, es ist sehr kundenorientiert, also für deine Kunden orientiert. Und vorher war es eigentlich eher Publisher-orientiert gewesen. Also es war eher ein Deal mit einem Publisher gewesen und jetzt ist es eigentlich wirklich optimiert für den Kunden.
Ja, das empfinde ich auch so. Und ich empfinde die Herausforderung für den Publisher als deutlich grösser als vorher. Eben wegen dem veränderten Konkurrenzverhalten. Also du wirst jetzt, musst du ein bisschen ausholen. Also Programmatic Advertising ist ein absolut schwarz-weiß Job. Oder? Wir haben Werte, die wir erreichen wollen und auf das müssen wir optimieren. Und die Werte sind vielleicht Klicks, vielleicht sind es auch höhere OTS, also Bekanntheit steigern.
Kannst du OTS
erklären? Ist Opportunity to See, Kontaktfrequenz. Also grundsätzlich, wenn du eine Werbekampagne machst, musst du ja die Bekanntheit von deinem Brand irgendwo einschätzen. Und anhand von dem entscheidest du dann, wie oft ein User den Brand sieht. Oder? Das ist ein Ziel, das man haben kann. Ich will, dass jeder User den Brand 5-mal sieht, beispielsweise. Ich habe meinen Job im täglichen Business. Vorher hat man seine Arbeit vor der Kampagne gehabt, jetzt hat man die Arbeit während der Kampagne. Und für Publisher ist das viel, viel, viel schwieriger geworden, weil sie jetzt wirklich täglich Leistung bringen müssen, damit sie bei den Programmatic Advertising Planner weiterhin drinbleiben. Oder? Mhm. Man kann einfach nicht mehr sagen, hey, schau, ich bin der und der Publisher und ich müsste eigentlich 30% von deinem Mediaplan ausmachen. Das funktioniert heute nicht mehr, weil du erscheinst gar nicht mehr auf dem Mediaplan. Sondern du erscheinst als Display-Werbung und wir optimieren innerhalb von diesen Publisher, die wir haben. Und mir ist es am Ende des Tages nicht so wichtig, wie viele Impressions ich auf dieser Plattform oder auf dieser Plattform ausgeliefert habe. Mir ist wichtig, dass die Resultate stimmen und dass sie effizient eingekauft sind.
Mhm. Genau, eben darum, eben kundenorientiert und nicht Publisher-orientiert, ja, ist ja dort, wo wir vorher waren. Wie läuft das genau technisch ab? Also du sagst eigentlich, du kannst es eigentlich wie anders einkaufen. Eben, das heißt, der Weg dazu ist anders. Aber wie ganz genau läuft das technisch ab? Also wie kommst du schlussendlich an Werbeplatz an auf der Plattform?
Es gibt da zwei entscheidende Tools, die in der Mitte stehen, die miteinander kommunizieren. Also es gibt eine Demand-Side-Plattform. Wie der Name schon sagt, ist das eine Plattform, die quasi die Interessen des Werbetreibenden vertritt. Und dann hast du die Supply-Side-Plattform und das ist die vom Publisher. Und die haben miteinander einen Austausch. Also die Supply-Side sagt dann quasi der Demand-Side, hey, schau, wir haben da eine Werbeeinblendung für dich. Willst du sie kaufen, ja oder nein? Und das ist eigentlich der simple Austausch zwischen zwei Tools. Und der Job von einer SSP ist, möglichst effizient Werbeplatzierungen zu verkaufen. Und der Job von einer DSP ist möglichst effizient einzukaufen. Und das ist ein kleiner Interessenskonflikt, der im März spielt. Oder? Und deswegen ist es halt wichtig, dass man die Kampagnen auch stetig begleitet, dass man dann auch effizient einkaufen kann. Weil die SSP will es ja teuer verkaufen und die DSP will es günstig einkaufen.
Ja, also wenn man sich das so ein bisschen als Bild oder bildlich vorstellt, ist das wie in einer Versteigerung, wo ganz viele Leute dort hocken und wollen zum Beispiel ein Kunstwerk kaufen und es wird geboten dafür, wird genau gleich für einen Werbeplatz auf eben zum Beispiel 20 Minuten eigentlich geboten von potenziellen Advertiser.
Ja, genau, so ist es.
Ich habe mich natürlich so ein bisschen informiert und bin auch immer wieder ja, wir haben auch schon zusammen gearbeitet, logischerweise. Mhm. Und ich finde, du bist so ein bisschen der Rockstar von der Digital Advertising Szene. So ein bisschen Outlaw. Und gleich wollen alle mit dir arbeiten. Was ist dein Geheimnis?
Auch das habe ich vorher noch nie gehört, dass ich das bin. Aber ich nehme es irgendwie noch gerne zur Kenntnis. zum einen habe ich einfach sehr hart gearbeitet für das. Also das sind 5,5 Jahre sehr, sehr, sehr harte Arbeit. Zum anderen habe ich einen wunderbaren Zeitpunkt erreicht oder verwünscht, um das Thema auch aufzugreifen. Also vor 5,5 Jahren war Programmatik im Schweizer Markt einfach noch kein Thema gewesen und mittlerweile wimmelt es von Programmatik Advertising Agentur. Und dann, und das jetzt vielleicht ein bisschen einbilden und das beziehe ich jetzt auf mich, ich glaube, ein Part von meinem Erfolg ist, dass man halt authentisch und mit dem besten Wissen und Gewissen und mit dem Willen gute Kampagnen machen, im März agiert.
Also du hast jetzt gerade selber gesagt, es wimmelt von Programmatic Advertising Agenturen. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist es auch so, dass viele Medienagenturen eigentlich Programmatic anbieten. Könnt ihr das gleich gut tun?
Ja, es ist, und das ist ein grosses Problem und das ist auch ein grosses Problem für Datacare in der Frage von der Positionierung, oder? Schlussendlich haben alle die gleichen Möglichkeiten. Und das macht schon den Unterschied aus. Also, es gibt 4 oder 5 dominante DSPs und 4 oder 5 dominante SSPs. Die reden alle miteinander. Es gibt ein paar Datenanbieter und die reden alle auch miteinander. Also, wir haben alle die gleiche Ausgangslage und es ist mega schwierig, sich mit irgendeinem USP zu positionieren, wenn nicht deine gute Arbeit. Oder? Und wir sind sicher ein Haus, das sehr erfahrene Mitarbeiter hat und sicher am längsten oder die meisten Erfahrungen in Programmatic Advertising. Also wir haben sehr erfahrene Trader, wir haben sehr erfahrene Berater. Und darum, ja, meine Aussage ist, wir sind sicher ganz vorne mit dabei. Aber das ist kein Fakt, sondern
das ist deine Wahrnehmung.
Das ist eine Wahrnehmung, ja.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann?
7.
Und wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
Ja, ich war bei der Havas Media damals und habe dort die Online-Abteilung geleitet. Und die Havas Media war eine der ersten Agenturen in der Schweiz, die Programmatic tatsächlich angeboten bekommen haben. Extrem stark gesteuert wurde ist das von Frankreich, das ist ein französisches Medienhaus, Medienagentur. Und ich habe das Thema super gefunden, ich habe es mega geil gefunden und habe es wieder was pushen. Das ist auch passiert, aber ich habe irgendwie mehr mit dem Thema machen, als in einem grossen Konstrukt drin sein. Und aus dem Wunsch heraus ist dann quasi die Atacera entstanden.
Und hast du ganz allein gegründet?
Ja.
Ohne Partner?
Ohne Partner, ja.
Wir haben die letzte Zeit immer wieder Kampagnen konzipiert, Content produziert und wo es eigentlich darum gegangen ist, wer Distribution macht, hat es ein paar Mal geheissen, das macht Atacera. Also so Ein paar Beispiele sind Hochschulkunden von uns, andere Schulkunden von uns, Bankkunden von uns. Was genau ist euer Pitch? Wie habt ihr die Kunden gewonnen? Eben, du sagst selber, es sind 7 Mitarbeiter, du kämpfst gegen grosse Medienagenturen. Was ist so ein bisschen das, was dich ausmacht?
Ich glaube, der Weg zu unserem Erfolg sind sehr stark über Kreativagenturen oder andere Agenturen gegangen, die uns als Partner dann immer gerne mitgenommen haben. Mhm. Also wir haben viel über Kreativagenturen gemacht, die dann noch ein bisschen anderen Stand haben oder, beim Kunden. Und wenn dann halt irgendein Mediadienstleister gesucht wird, dann werden wir gerne empfohlen von unseren Kreativagenturpartner. Und rückblickend ist das etwas, was uns sehr stark gemacht hat, ja.
Okay. Und wie sieht der normale Arbeitsalltag heute von dir aus?
Hey, der verändert sich gerade ziemlich massiv. Ich bin jetzt, glaube ich, nach 5,5 Jahren zum ersten Mal einfach nur Chef.
Bist du einfach nur der Chef?
Ja, ich finde, es hat sich so, wir haben jetzt wirklich gute Leute, und ich habe einen super Stef auch und ich habe ein starkes Team, oder? Mhm. Und wir sind jetzt sehr stabil. Mhm. Und ich genieße das voll. Ich habe jetzt Zeit, zum
Podcasts zu machen.
Oder weißt du, zum Beispiel, ich gehe auch laufen. Ich bin letztens gelaufen, am Dienstagnachmittag, 3 Stunden. Und ich habe es im Fall als massiv produktiv empfunden. Und ich bin irgendwie heimgekommen und dachte, hey, das ist... Also zurück ins Büro, oder?
Also wo bist du angelaufen?
Ja, zum Werdhinsel und wieder zurück, oder? Sportlich. Aber was ich will sagen ist ich kann, und ich finde das so cool, ich habe jetzt Raum, mir Gedanken zu machen. Und die letzten 5,5 Jahre bin ich einfach gerannt, oder? Mhm. Und das ist mein Erfolgsrezept. Aber das ist nicht das gescheiteste Rezept, das man machen kann, wenn man einfach rennt. Mhm. Oder? Und ich habe mir jetzt erst neu den Freiraum können schaffen, mir tatsächlich ein bisschen Gedanken zu machen, wo will ich annehmen. Wie gehen wir die nächsten Akquisen an? Was könnten wir für Innovationen auf den Markt bringen? Also einfach, oder sich auch wieder mal ein bisschen mehr um Bedürfnisse zu kümmern. Oder vielleicht irgendwie ein Team-Event, whatever. Also ich will schon nicht sagen, dass ich jetzt einfach nur abhänge, das ist nicht gemeint. Aber ich habe jetzt Raum. Das ist eine sehr schöne Art und Weise vom Selbstständigsein.
Ja, das ist eigentlich am Ende des Tages auch der Vorteil des Selbstständigen. Also, yeah. Das ist wirklich so.
Yeah. Ja, das weißt du auch, oder?
Ja, ich meine, gleichzeitig hast du immer jenes Hintergedanken permanent, ja. 24-7.
Ja. Ja.
Das ist wie so ein bisschen Downside von dem, ja. Aber ja, ist genau so. Du hast mir ja gesagt, du wolltest wie so eine Auszeit machen, hast das ja dann auch gemacht und dann bist du quasi gestrandet in Hawaii, stimmt das?
Ja, ich habe nach 5 Jahren habe ich jetzt zum ersten Mal ein länger einen Break machen mit meiner Freundin zusammen, Dolce Vita und so. Mhm. Und das war dann 7 Tage dort gewesen. Und dann ist Corona, ist da die Pandemie übers Land gerast. Und die schlechten Nachrichten von zuhause haben mich per SMS erreicht, was ein mieses Aufwachen ergeben hat jeweils, weil das ist ja dank dem Zeitunterschied. Habe ich das dann immer so am Morgen, habe ich so, hey, der hat storniert und der hat storniert und der hat storniert. Und das war ein scheiß Gefühl. Und dann habe ich das abgebrochen. Ja. Und dann habe ich schon auch die Sorgen vollsten Monate von meinem Selbstständigkeitsdasein erlebt. Schaue jetzt aber eigentlich zufrieden zurück auf die Krise und wie man das gemacht hat.
Okay. Also hat es euch nicht mega heftig getroffen?
Das würde ich will es jetzt auch nicht so anstellen, als wäre es neu gewesen, oder?
Ja.
Aber hey, wenn jetzt die Krise durch ist, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber dann würde ich es unterschreiben, dann okay, gut, ja, machen wir weiter.
Ja.
Aber es hat schon 2-3 schmerzhafte Sachen gegeben.
Ja. Wir hatten ja eine gemeinsame Station. Du bist bei Dadlin gewesen, ich bin auch bei Dadlin gewesen, wirklich.
Das habe ich nicht mal gewusst.
Ja, wir haben das mal kurz besprochen.
Ja, wirklich.
An einem Apero, glaube
ich. Aha, ja,
drum, ja, du sagst von dir selber, eben, dass du ein Medienkind bist. Wie hat sich denn die Advertising-Landschaft in deinen Augen verändert, seit du angefangen hast? Also wenn du jetzt rückblickst, ganz am Anfang, wo du quasi in den Digital Advertising Space reingekommen bist, wie war es damals, wie ist es heute?
Ja, es hat sich unglaublich viel verändert und dann irgendwie auch wieder unglaublich wenig. Oder? Also, zum einen, was jetzt ist, man hat viel, viel mehr, so empfinde ich es, viel mehr kleinere Players irgendwie, Unternehmen wie die Industry, oder vor Ionix oder AdSpot, mir Drop 8, also in der digitalen Online-Werbewelt, das ist immer wichtig, wir sind keine Marketers, sondern wir machen Werbung, oder? Wir müssen nicht grösser machen, als wir sind. Aber da hat es viel Raum gegeben für so innovative, kleine Unternehmen. Die haben irgendwie das Gefühl gehabt, die hat es früher nicht gegeben. Und zum anderen sind halt die grossen Players, die sind dann halt, die sind ja auch noch da, oder? Und das hat sich dann nicht verändert. Und dann wiederum haben wir viel, viel, viel bessere Einkaufsmöglichkeiten. Und zum anderen machen wir immer noch das Halfpage-Ad und das Skyscraper. Also, ich habe vor 10, 15 Jahren habe ich schon Halfpage-Ads und Skyscrapers eingekauft und ich habe auch dort schon Daten hinterlegt. Das machen wir heute noch immer noch gleich, wir machen es einfach effizienter. Und das ist eigentlich die grosse Veränderung. Und das ist mir noch wichtig, oder? Der Markt ist grösser geworden. Es ist in der Schweiz hat Plattformen wie Bild.de, die massiv viel Inventar hat, oder Le Figaro oder so. Und die sind plötzlich Huren die sind plötzlich Schienen, plötzlich sind die auch wichtig.
Da musst du vielleicht mal auch für den Zuhörer ein bisschen erklären, wie das genau abläuft. Also du hast jetzt schon mehrmals ausländische Plattformen erwähnt. Kannst du so ein bisschen erklären, also wie ganz genau erreiche ich jetzt quasi den Zürcher oder den Berner oder den St. Galler auf Le Figaro? Oder die St. Gallerin. Oder
ja, genau, gender neutral. Sofern er dort surft, oder? Also, wenn der Zürcher sich entscheidet, Le Figaro zu besuchen, dann sehen wir über seine IP-Adresse, dass er in Zürich zuhause ist. Die IP-Adresse ist jetzt nicht die genaueste Form, aber dann wissen wir, dass das ein Schweizer ist. Das ist dann schon relativ genau. Und dann können wir ihm die Werbemittel ausspielen.
Und die sind dann angebunden als Programmatic-Netzwerk?
Genau, Le Figaro hat natürlich ein Interesse daran, ihren Schweizer Traffic auch zu verscherbeln. Und das geht gut und einfach über Programmatic Advertising, ohne dass sie da grosse Sales-Bemühungen haben müssen, beispielsweise. Sie müssen einfach gut traden und dann bekommen sie es ein bisschen holen. Das ist,
Wir müssen jetzt gleich den Elefant im Raum doch noch ansprechen. Wie können klassische Medienagenturen da noch mithalten? Also, denen ihr Businessmodell, das hast du ja selber vorher auch schon erwähnt, beruht ja sehr stark auf dem sogenannten Media Buying. Also eben, du gehst essen mit dem Verkäufer und machst mit ihm einen Deal, kaufst so und so viel ein, du bringst ihm so viel Traffic oder eben Umsatz bei ihm und für das gibt es dann schlussendlich etwas, was man daran verdient als Agentur. Heutzutage wird das quasi programmatisch, technisch gesteuert. Wo ist da der Platz von einer klassischen Medienagentur?
Naja, also ich finde nicht, dass die Logik von Programmatic Advertising in irgendeiner Form eine klassische Medienagentur würde ausschliessen. Da sind wir wieder. Es geht ja nur um den Einkaufsweg. Und auch eine klassische Medienagentur hat zum Auftrag, die Werbung effizient zu platzieren. Und deswegen, also die haben die genau gleichen Berechtigungen und den genau gleichen Platz und machen ja auch irgendwie gefühlte 85% vom Media-Spend in der Schweiz aus. Die sind massiv und haben da auch ihre Berechtigung da zu sein. Und wir kratzen so an den anderen 15%. Okay. Und die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, die weiss ich nicht genau. Das ist jetzt einfach eine Schätzung.
Aber wenn jetzt wirklich alles programmatisch angebunden wird, dann gibt es ja schon immer mehr Druck, eigentlich, wo die Medienagentur muss, wie ihr Businessmodell überdenken. Weil dort ist ja das Buying-System ist eigentlich wie optimiert in Programmatic. Und das nimmt eigentlich wie so ein bisschen eben die Möglichkeit von der Medienagentur weg, ihr klassisches Businessmodell auszuspielen.
Ja, also es findet sich natürlich Mittelweg dort. Oder? Also logisch würde ich behaupten, dass eine grosse Medienagentur 50-60% von ihrem Budget, und ich rede wirklich immer nur von der digitalen Werbung, der Rest habe ich gar keine Ahnung. Die machen vielleicht 50-60% machen die über Programmatik, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Und den Rest machen sie normal. und dort, also normal herkömmliche Form von Buchung, und gehen aber zu den grossen Publisher und machen dort die gleiche Form von Deals. Oder? Also ob sie nachher den Kohle programmatisch bei den 20 Minuten vorbeibringen oder den herkömmlichen Weg, macht ja für 20 Minuten nicht eine wahnsinnige Differenz aus. Und es gibt auch, das muss man ein bisschen verstehen, es gibt verschiedene Abstufungen. Oder? Also es ist nicht jeder Trader oder jeder, der will Werbung einkaufen. Es gibt schon auch Priorisierungen. Und es kann durchaus sein, dass ein GOP auch in Programmatic Advertising ein bisschen priorisiert wird. Und das ist dann wiederum der Auftrag von der Agentur, sicherzustellen, dass sie priorisiert werden, auch im Bereich Programmatic Advertising.
Okay. Gut, perfekt. Dann haben wir eigentlich die Berechtigung auch noch definitiv.
Also ich will, sie können schon auch zu den Attackieren kommen, die Kunden, wenn sie, das würde ich nicht sagen.
Warum wird denn nur Display programmatisch gemacht? Oder was ist mit TV, Radio, Digital Out of Home? Könnte man das nicht auch programmatisch anbieten?
Ja, doch. Das geht auch sehr stark in die Richtung. Also es gibt DSP, die für Digital Out of Home spezialisiert sind. Das ist jetzt gerade am kommen. Wir haben die erste Kampagne lustigerweise in Deutschland realisiert. Und da gibt es ganz freakige Techniken mit Gesichtserkennung und so, wo dann erkennen sollst, was für eine Person jetzt da vor dem Digital Out of Home steht. Also da sind mega viele Bemühungen da. TV wahrscheinlich, wir sehen jetzt eher schwarz, dann hat es einfach zwei grosse Player und das ist gar nicht davon aus, dass dort viel passiert. Aber Audio ist sicher ein grosses Thema. Digital Out of Home, ja, das sind wahrscheinlich die zwei, die als nächstes werden folgen.
Also Digital Out of Home programmatisch würde dann quasi heisst es, wenn du vor einem Plakat stehst, vor einem digitalen Plakat, schaust du es an und es erkennt, wer du bist, was du für ein Mensch bist quasi. Und dann spielst du dir eine andere Werbung aus.
Es gibt die Technologien, wie sie zum Einsatz sind, kommen oder von wem sie dann angeboten werden, das kann ich jetzt so noch nicht genau beziffern, aber es geht in die Richtung, ja. Wo man sich dann ein bisschen fragen muss, ob das überhaupt sinnvoll ist. Oder das stehen ja meistens mehr als App. Also wenn ich jetzt in der U-Bahn ohne Werbung mache, dann weiß nicht, ob ich für das einen Aufpreis zahlen würde. Aber es geht stark, zum Beispiel beim Out of Home wird es Netzwerk geben. Oder? Und in einem Netzwerk sind da vielleicht alle Unis drinnen oder so. Oder alle Weiterbildungsinstitute.
Ja.
Und die wird schon programmatisch einkaufen. Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass du super Leute hast. Das ist das Beste, wenn ein eigenes Unternehmen ist, logischerweise. Was muss man denn können, wenn man zu dir will arbeiten?
Ja, Mario Kart spielen. Das ist mal wichtig. Das ist bei uns ein grosses Thema.
Okay, also N64, oder?
Nein, Nintendo Switch. Wir haben letzten September haben wir Mario Kart Challenge ins Leben gerufen und jetzt spielen wir weite Idioten. Halt nach dem Feierabend. Schnell anmerken. Nein, also wir sind jetzt nicht unbedingt ein Ausbildungshaus.
Okay.
Das ist ein bisschen das.
Ja.
Weil ich die Größe wie für mich noch nicht gefunden habe oder die Zeit, dass ich tatsächlich ausbilden kann. Wir haben jetzt eine junge Dame, die frisch angefangen hat, die vorher noch nie in diesem Business war und ich hatte das auch schon mal gehabt. Aber wir versuchen erfahrene Digital Media Hasen an Bord zu holen.
Ja.
Und ich glaube, die kosten ein bisschen mehr, aber die können dann auch sicherstellen, dass wir an der Spitze können bleiben können.
Mhm. Also du willst nicht einfach Talent, sondern du willst wirklich erfahrene Player an Bord.
Ja, also ich versuche einen guten Mix zu machen, aber grundsätzlich habe ich meinen Erfolg jetzt können haben mit guten, erfahrenen Leuten.
Mhm. Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten 5 Jahre unternehmerisch gesehen, du hast ja vorher auch noch nie ein Unternehmen gegründet, soviel ich weiss. Was war die grösste Herausforderung für dich?
Ja, also wenn ich es nochmal machen würde, dann wäre ich viel mutiger. Oder? Also ich habe so jeden Rappen umgedreht im Sack und scheisse eine Homepage gemacht, oder? Für das, was ich eigentlich im Digital Media Bereich will, die heiße. Ich habe meinen Weg echt durch den 1-zu-1 Kontakt gesucht, oder? Und habe die komplette PR-Schiene ignoriert. Und das ist eigentlich ein Fehler im Nachhinein. Und ich behaupte, wir könnten schon weiter sein, würden wir einfach wären wir ein bisschen aggressiver auftreten. Oder? Und hätten da ein bisschen mehr Selbstvertrauen gehabt und gesagt, hey, schau, wir sind jetzt Datakera und wir machen jetzt Programmatic Advertising und du lesest das im Horizont, du lesest das im Persönlich und du lesest es im Werbewoche und nächste Woche wieder.
Ja.
Oder? Und dann mache ich irgendwo irgendwo auf Bühnen und schwätze über das Thema und so. Und das ist ein Fehler gewesen. Ich bin viel zurückhaltend in Märtin, würde ich sagen.
Okay. Ja, wobei der 1-zu-1-Kontakt hat ja auch extrem viel Wert, oder?
Mega, also, ja. Also das heisst ja nicht, dass man das andere nicht sollte haben.
Ja.
Aber für das, was wir angefangen haben, ist Programmatik noch gar... Also weißt, das war keine Welle oder so.
Mhm.
Und die Welle, wo jetzt Programmatik hat, und mit Welle meine ich einfach eine Erfolgssituation, oder? Die ist auch ein bisschen entstanden, weil wir von Haus zu Haus durchgelaufen sind, oder?
Vor fünfeinhalb Jahren.
Und auf das bin ich stolz. Ich sehe mich als einer von denen, der die Welle geschaffen hat. Oder? Und nicht einfach einer, der sie nur surft. Aber ich glaube, man hätte die Welle dann ein bisschen einfacher können anschieben.
Wo stehen wir denn in der Schweiz bezüglich Programmatik jetzt?
Ja, ist für mich jetzt schwierig zu beurteilen. Und da wirklich, wir machen Kampagnen im Ausland und ich verfolge das alles auch. Der Schweizer Markt ist viel ruhiger, oder? Wir haben viel weniger neue Technologien, die in den Markt hineindrängen. Und wo man dann in Deutschland, ich habe viele gute Kontakte nach Deutschland und jedes Mal, wenn ich dort bin, werden wieder 15 neue Technologien besprochen, die in den Markt hineinkommen. Und das ist sehr schwierig zum nachvollziehen, was ist jetzt wieder ein Luftschloss und was ist nicht. Es gibt tatsächlich sehr viele Luftschlösser. Und ich behaupte, der Schweizer Markt steht sehr gut da, weil er nicht so auf das angewiesen ist, dass er jeden neuesten Trend hinein ansäckelt. Sondern dass ich habe das Gefühl, wir schauen das alles ein bisschen ruhiger an. Oder? Und wenn es sich dann in Deutschland durchsetzt, dann müssen wir das einmal adaptieren oder schauen es mal ein bisschen genauer an. Oder der Technologieanbieter entscheidet sich überhaupt mal, die Schweiz aufs Spektrum zu nehmen. Das ist auch so das Problem. Wir können ja oftmals gar nicht, wenn der Technologieanbieter einfach uns noch nicht auf dem Schirm hat. Also.
Ja.
Also das, ich glaube, schlussendlich agieren wir gleich wie die Deutschen oder die Amerikaner. Wir agieren einfach ein bisschen ruhiger, habe ich das Gefühl.
Und ein bisschen langsamer.
Ja, weil wir müssen. Also weißt, Google läutet uns nur mal nicht als erstes an, oder?
Ja.
Sondern die gehen halt zuerst in Deutschland zu der grossen Medienagentur. Und die verarbeiten es dann und die gehen dann irgendwann in die Schweizer Medienagentur. Das ist ein Also wir sind ein bisschen hinten dran, aber das ist nicht eigentlich uns verschuldet, sondern wir haben halt auch wenig Aufmerksamkeit vom Ausland.
Mhm. Programmatik, du hast es vorher schon ein paar Mal gesagt, ist ja sehr datentrieben, respektive du hast eigentlich ganz am Anfang gesagt, dass Programmatik nicht eigentlich aus dem Datentriebenen rauskommt, aber logischerweise ist es mittlerweile sehr datentrieben. Mhm. Google, Facebook und jetzt auch Amazon sind ja wirklich weit voraus, wenn es um Datenqualität und Datenmengen geht. Wie siehst du das? Können da Schweizer Plattformen langfristig mitheben?
Ja, wenn sie das einfach konsequent würden machen. Also, es wäre ja eigentlich alles da, oder? Aber man macht es einfach so. Also ich will jetzt niemand angreifen, aber wir haben jetzt da eigentlich eine Vereinbarung zwischen den grossen Verlagshäusern, aber es werden keine Daten geshared, oder? Also sie sammeln zwar alle zusammen, sorry, aber sie sharen es nicht. Aber eigentlich wäre alles da, aber wir lassen uns als Markt von politischen Gegebenheiten ein bisschen aufhalten.
Also wir müssen eigentlich viel mehr zusammenarbeiten als Schweizer Player, um eigentlich können gegen die grossen ankommen, die grossen Datenhäuser.
Ja, ich würde schon sagen, ja. Also ich empfinde das als ein Schweizer, ich meine, es ist ja in anderen Ländern wahrscheinlich auch so, aber wir sind alle immer noch ein bisschen in unserem eigenen Gärtchen und in der Zwischenzeit stellt Google Cookies ab, oder, und hat dann sicher was Gutes im Petto dahinter, wo es dann noch mehr in die Fänge von Google wird schieben und wir reden darüber, dass ich, dass der eine Publisher dem anderen Publisher nicht kommuniziert, dass der User jetzt 18 ist. Also weißt du es?
Ja.
Ja.
Bei uns, bei Jim & Jim, ist sehr stark, wir sind eigentlich sehr story-orientiert, es muss in der Welt drin sein von der Zielgruppe. Wir müssen uns sehr stark hineinversetzen in den Mindset von der Zielgruppe. Ist sehr anders als bei euch, wo ihr eben eigentlich auf Daten schaut. Wie matcht das? Also wie wichtig findest du, ist eine gute Story? Merkt ihr da Unterschied, wenn ihr es ausspielt oder nicht?
Ja, massiv. Massiv. Also beim Thema, um das jetzt von der Programmatic Advertising-Sicht zu beleuchten, wir haben das natürlich auch gross, das Wort Performance auf die Fahne geschrieben.
Ja.
Und Programmatic ist ein schwerer Performance-Kanal. Oder? Es gibt bessere Performance-Kanäle, Google Ads beispielsweise. Und wir gehen zu unseren Kunden und sagen, hey, das und das und das wäre möglich. Und da könnte man vielleicht eine Performance schaffen. Und dann bekommen wir irgendein Werbemittel, oder? Der Inhalt ist scheiße. Und das AB-Testing ist das, beim einen ist der Hintergrundfarbe rot und beim anderen ist es grün. Also so, da haben wir noch sehr viel aufzuholen, dass wir Data und Creative wirklich zusammenbringen. Es wird immer besser. Ich empfinde es wirklich als immer besser. Aber wir haben schon noch einen langen Weg zu gehen, gerade bei den Kunden, die sehr aufs Budget achten. Oder? Sie geben dann so irgendwie mal 10'000 Franken für eine Performance-Kampagne aus, wollen dann aber irgendwie 500 Franken sparen in der Grundidee.
Mhm.
Und das ist dann einfach ein bisschen doof.
Ja,
da haben wir einen weiten Weg vor uns.
Wie schaffst du am liebsten mit Brands? Direkt über Plattformen, über Agenturen? Was ist für dich so der beste Weg?
Es gibt zwei Ansichten. Die eine Ansicht als Berater finde ich es cool, wenn ich meine Ideen direkt einbringen kann beim Kunden. Oder? Und ich finde es mega cool, wenn mir ein Kunde auf die Reise mitnimmt. Ich habe da ein paar Kunden dürfen erleben. Weißt du, die haben mich gebrandet. Und ich bin zwar in der Agentur gesessen, aber ich bin für die gerannt und so. Das finde ich sehr cool. Das wiederum hast du ein bisschen weniger, wenn du für ein Kreativ oder für ein Media oder sonst für Content-Bude schaffst. Dafür kommt dort die unternehmerische Sicht, die bringt er dann im Normalfall auch mehr als einen Kunden. Oder? Also aus der Beratungssicht macht es mehr Spass, wenn du direkt kannst mit dem Kunden zusammenarbeiten. Aus der unternehmerischen Sicht macht es mehr Spass, wenn du kreativ oder einfach ein Partner, ich komme mit kreativ dabei, wir haben noch ganz andere. Aber das sind dann Attributoren, oder? Die bringen dann mehr.
Also wahrscheinlich wie so beide Wege bringen dir viel Vorteile. Du kannst aus beidem etwas rausziehen, schlussendlich.
Ja, voll.
Stefan, du bist jetzt gerade im Moment für einen Award nominiert. Was kannst du dazu sagen?
Ja, ich freue mich. Cool. Danke, IAB. Das ist Digital Entrepreneur of the Year. Ich finde, es klingt sehr fancy und ich bringe privat eigentlich immer den Joke, dass der Elon Musk den, glaube ich, nicht hat, den Entrepreneur-Titel von der IAB. Das ist für mich cool, oder? Das ist eine Wertschätzung von dem Verband, wo ich eigentlich nicht so aktiv dabei bin. Da sind andere Leute, sind dort mehr am Netzwerken etc. Darum hat es mich überrascht. Aber ich nehme die Nomination jetzt gerne entgegen und hoffe insgeheim ein bisschen drauf, dass ich ihn vielleicht sogar hole.
Meinst du Holschen?
Nein, ich glaube nicht. Würde mich überraschen.
Ja, Nomination ist ja schon mal...
Ja, das ist sehr gut. Mami ist schon stolz.
Lass uns noch ein bisschen über das Thema Fraud reden. Yeah. Das ist ein allgemeines Thema im Digital Advertising, nicht nur im Programmatic. Auf eurer Seite sagt ihr ja, dass die Technologie das umständliche Buchungsprozedere umgeht, das man normalerweise über Publisher muss machen. Das leuchtet ja ein, dass man das muss effizienter gestalten muss. Aber ich frage mich dann einmal, wie weiss denn dein Kunde schlussendlich, wo am Schluss sein Endkunde erreicht worden ist und ob er überhaupt erreicht worden ist oder ob es eben nicht Fraud ist. Wie gehst du mit dem Thema um?
Ja, die Frage ist, wie man damit umgegangen ist und wie man damit umgeht. Also, einfach um die Frage ein bisschen breiter zu stellen. Oder? Also, wir kommen schon von einer ziemlich langen Historie mit dem Thema. Mhm. Und haben das mittlerweile immer noch nicht im Griff, natürlich. Es ist überhaupt nicht abzustreiten, dass es da ist. Aber es ist sicher schon deutlich besser. Und wenn du das Thema halt komplett willst, also aus unserer Sicht, oder? Also eine kleine Agentur, wir können jetzt da niemanden auf Russland schicken, der dort in den Server runtergeht und die Leute rausholt. Wir müssen einfach die gängigen Tools einsetzen, wir müssen genau drauf schauen, wir müssen schauen, woher kommen die Klicks, müssen Domains angehen, wo wir wissen, dass sie verheben. Also ja, man muss es einfach auch bei der grossen Kampagne, vor allem bei denen, wo breit gehst, auf vielen verschiedenen Seiten, muss es einfach sehr, sehr, sehr genau anschauen. Und mehr können wir nicht machen. Aber der Markt ist sich mittlerweile eigentlich einig, dass wir da schon relativ weit vorgekommen sind. Und es ist immer noch ein Problem, aber nicht mehr so, dass wir uns jetzt müssten, dass wir nicht mehr könnten schlafen deswegen.
Also, wie hast du das gemeint, auf Russland gehen, gehen Server anschauen? Also das quasi...
Naja, irgendjemand steckt ja dahinter, der da Kohle verdient. Ja. Und in meinem Kopf sind das dann immer so russische Gangster und darum bin ich jetzt auf das gekommen. Das ist natürlich nicht wahr.
Ja, vielleicht schon.
Ja, oder vielleicht schon. Man weiß es ja nicht so genau. Wenn wir wissen, wo sie sitzen und wer es werden, hätten wir das Problem schon ein bisschen länger aus der Welt geschafft. Ich habe dann einfach, wenn ich sie visualisiere, dann sehe ich da so einen russischen Mann in Moskau mit einer Ziege im Mundwinkel. So.
Wo glaubst du, entwickelt sich der Programmatic-Markt hin?
Ja, er wird viel grösser, relevanter und man will nicht mehr von Display reden, wenn man Programmatic meint. Also weißt du, Social Media Buying ist ja auch ein Programmatic-Weg, oder? Mhm. Google Ads Buying ist eigentlich auch eine programmatische Art von Werbeplätzen einkaufen. Digital Out of Home etc. Also ich wünsche mir und erhoffe mir, dass wir als Programmatic Unit oder als Programmatic Agency irgendwann einmal viel grösser kann liefern und Werbung machen, als jetzt einfach nur auf Display. Und irgendwann wird es Verbindungen geben zwischen diesen Kanälen, oder dass man Digital Out of Home mit Display kann verbinden kann und Google Ads mit Display, das geht ja schon. Mhm. Aber einfach, dass wir irgendwann werden wir eine Werbewelt haben, eine Medienwelt.
Über einen Klick, Tag.
Nicht über einen Klick. Ja, aber ein bisschen, einfach, dass wir, ich erzähle immer, Programmatic Advertising geht darum, dass du so im Driver's Seat hockst. Oder? Du fährst den Bus und der Bus ist deine Kampagne. Mhm. Aber jetzt reden wir einfach von Online-Werbung nur. Und irgendwann ist der Bus halt viel, viel grösser.
Ja.
Und das wird super cool.
Okay. Dann gut. Du bist schon ein Zeitchen unterwegs in der Medienwelt. Hast damals eine Lehre gemacht bei einer Medienagentur, die jetzt, glaube ich, Den Swagis ist.
Kann das ja, sein? Genau.
Ja. Welche Person oder was hat dich auf deinem Weg am meisten beeinflusst? Gibt es so jemanden, den du im Kopf hast? Oder
ja. Ich würde gerne einen Schwenk aus meinem Leben erzählen. Ich habe mir immer sehr gescheit meine Chefin ausgesucht.
Schlau. Und
das finde ich wirklich auch im Nachhinein schlau. Ich bin nie unter jemandem gewesen, wo ich gefunden habe, ich bin im Fall eigentlich besser als du. So. Mm. Und das ist auch der grösste Tipp, den ich mitgeben würde. Such dir deine Chefin gescheit aus. Und, aber der grösste Schritt, den ich gemacht habe, war dann bei der Havas Media, wo ich Head of Digital war. Und dann irgendwie das erste Mal Führungsverantwortung hatte.
Ja.
Und Einblick, wie man ein Unternehmen leitet. Und mit dem Adrian van Velsen, dort ein guter Strateg, und der Nathalie Bösiger, ein guter CEO, Nathalie Diethelm heute. Also die zwei Jahre dort, die haben mich dann so ein bisschen das erwachsene Berufsleben befördert.
Mhm.
Ja.
Eben, und du, jetzt sagst du ja eigentlich, du bist ja fürs Schlusszeichen nur noch Chef. Das heisst, du bist eigentlich ein Mensch oder ein Chef, der seine Mitarbeiter in dem Fall viel Raum lässt, quasi ein Spielfeld zur Verfügung stellt und dort drin können sie sich voll ausleben.
Ja, ich glaube, ich bin extrem.
Ja.
Also ja, ich Ich bin auch schon sehr stark auf die Schnur gefallen damit.
Mm.
Weil ich gemerkt habe, es können gar nicht alle mit dieser Freiheit umgehen.
Ja.
Und ich habe ein Talent nicht entwickelt, weil ich ihnen zu viel Freiheit gebe. Ganz klar mein Fehler. Aber ich bin sehr ein vertrauensvoller Chef. Und ich schenke wahnsinnig viel Vertrauen. Ja.
Mm.
Ja.
Und was sind deine persönlichen Ziele? Wo willst du noch hin?
Ja, also ich würde gerne ein glückliches Leben führen mit einer Frau und Kind.
Ja, voll. Also das ist, eigentlich das schönste Ziel, oder?
Ja. Hey, ich liebe wirklich die Branche. Ich liebe meinen Job und ich liebe die Online-Werbung. Aber wenn mich jemand fragt, was ich mit meinem Leben will, dann nehme ich die Laura zur Hand und laufe mit ihr in den Sonnenuntergang. Wow, ich freue mich, wenn sie das hört.
Was haben wir sonst noch zusammen zu besprechen? Ich nehme diverse Sachen mit aus dem Gespräch. Deine Art, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, deinen Weg, den du gemacht hast, dein Ansatz, wie du Programmatic eigentlich siehst, respektive wie du entwickelt hast und willst weiterentwickeln. Und für mich war es ein spannendes Gespräch gewesen.
Ja, Tito, für mich auch. Danke.
Danke vielmals. Ciao, Stefan.
Ciao, Fabio.
Jim und Jim Podcast. Decode the Bus. Decode the Bus.